habe gerade schon den Begriff des Gemeinwohls genannt. Vielleicht können Sie uns zum Beginn diesen Begriff einmal kurz plastisch und auch in Form von einem Beispiel darlegen.
Bitte. Ja, Sie haben das Beispiel ja selber genannt, nämlich die Familie, wo sich ja auch nicht jeder verselbstständigen kann und sich isoliert selbst verwirklichen kann. Eine Familie besteht ja nicht aus Opa, Oma, Vater, Mutter und dann den Kindern als Einzelpersönlichkeiten, sondern sie bilden eine Gemeinschaft, sie bilden etwas Ganzes. Und das Ganze ist immer mehr als die Summe der Teile. Und genauso wie, das ist übrigens ein Bild, das in der Bibel eine große Rolle spielt, genauso muss man sich ja auch einen Körper, den Körper oder den Leib eines Menschen vorstellen.
Ja.
Der kann ja auch nicht aus einzelnen abgehackten Gliedern bestehen. Die könnten überhaupt nicht als solche bestehen, wenn sie nicht doch organisch zusammengefügt wären. Und dieses organische Bild des Körpers oder Leibs zu den Gliedern, dieses Verhältnis bestimmt auch das Verhältnis des Einzelwohls zum Gemeinwohl. Also die vielen Einzelwohle oder auch Einzelwohle klingt ja, also vielleicht besser die Vorstellungen von Glück und von einem erfüllten Leben, die bei jedem vielleicht doch abweichen können, sehr unterschiedlich sein können. Die müssten doch irgendwie zusammengefügt werden, mindestens so, dass sie sich nicht gegenseitig behindern. Und so erst kann eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft, ne, also zusammen harmonieren, wenn hier eine Ordnungsinstanz ist, wenn hier eine Gemeinwohlinstitution waltet, die wir etwa auch Staat nennen, aber dazu gibt es noch vieles zu sagen.
Ja, ist das richtig verstanden, wenn ich das Gemeinwohl so verstehe, dass es sich aus der Summe der Wohle aller Menschen, die einer Gesellschaft zugehören, zusammenaddiert wird?
Ja, eben nicht in diesem additiven, summarischen Verständnis, so als würde sich das Glück oder das Wohl einer Gemeinschaft nur dadurch ergeben, dass man die Summe der realisierten Einzelinteressen zusammenfügt. Da kann man das überhaupt nicht mehr unterscheiden. Also ob denn tatsächlich also auch die Kleineren, die Schwachen, die Hilflosen auch zum Zuge gekommen sind. Denn man schaut ja immer nur auf das Ergebnis, auf die gesamte Summe und kann dann gar nicht feststellen, ob denn tatsächlich also jedes Glied dieser Gemeinschaft auch zum Zuge gekommen ist. Jetzt meine ich das nicht nur materiell, sondern ich meine, dass sie sich in ihrem Leben, in ihrem Lebensentwurf selber verwirklichen können, verantwortlich natürlich. Und das ist ja so, wie wenn, also auch um das Bild des Körpers zu nennen, wenn ein, wenn Sie also Kopfschmerzen haben oder Ihr dicker Zeh tut Ihnen weh, darunter leidet der ganze Körper.
Ja.
Und so kann man sich das auch vorstellen mit dem Gemeinwohl.
Ja, das ist also richtig verstanden, wenn ich das Gemeinwohl verstehe als die Möglichkeit, dass jeder Einzelne oder jedes einzelne Teil in der Gesellschaft oder zu einem Ganzen Gehörenden sich wohlfühlt.
Wohlfühlt.
Oder seine Möglichkeiten entfalten kann.
Das klingt schon besser, finde ich. Also es geht ja nicht bloß um Gefühle. Es gibt auch Leute, die in einer objektiv sehr schlimmen Lage sind, aber sich dennoch aufgrund von Medikamenten wohlfühlen.
Ja.
Also ein bloßes Gefühl ist hier nicht das Ausschlaggebende.
Also es geht hier in dem Fall durchaus um praktische Möglichkeiten, meinen Lebensplan zum Beispiel in einer Gesellschaft verwirklichen zu können.
Ja, und da spielen Dinge eine große Rolle. Wie gerecht ist eine Gesellschaft? Wie solidarisch ist sie? Und wie offen für bestimmte Wahrheiten? Und auch wie frei können die Personen leben? Ne?
Ja.
Also diese Werte, die ich hier schon genannt habe, also Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit, das sind die zentralen Werte, die inhaltlich jetzt das Gemeinwohl ausmachen. Gemeinwohl ist nicht eine Frage des Wohlstands alleine. Das auf keinen Fall. Also man kann nicht sagen, also ihr habt ein großes Bruttosozialprodukt insgesamt gesehen, seid ihr eine reiche Gesellschaft, aber es kann trotzdem eine völlig verkommene, völlig innerlich morsche Gesellschaft sein, die auseinanderfällt. Das besagt also gar nichts. Hier spielen qualitative Werte eine Rolle und nicht bloße Quantitäten.
Das heißt, das Gemeinwohl ist eine Art Struktur, in deren Rahmen ich sozusagen mich selbst oder meine Möglichkeiten entfalten kann.
Ja, es ist einmal eine Struktur oder eine Institution. Also das Konzil hat hier davon gesprochen, in dieser auch klassischen Definition, dass es der Inbegriff ist der Bedingungen, innerhalb derer oder unter denen ein Volk etwa ein Leben führen kann, wo jeder seine Werte verwirklichen kann. Aber worin jetzt diese Werte inhaltlich bestehen, das wäre dann ein sehr wichtiger zweiter Aspekt. Und das sind wohl hauptsächlich die Menschenrechte, die Menschenwürde. Menschenrechte sind ja die Realisierungen der Menschenwürde. Das sind die Konkretisierungen. Ja, und dazu gehört dann ganz erheblich auch das Recht auf Arbeit oder das Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben.
Ja, ja. Und noch eine Frage weitergehend. Sie sind ja auch Dominikanermönch und bei den Dominikanern ist ja sehr berühmt vor allem auch Thomas von Aquin. Er hat sich ja auch schon geäußert zu dem Gemeinwohl, zu dem Bonum Commune. Vielleicht, wenn Sie kurz auch sagen, weil er ja auch als Kirchenvater für uns sehr wichtig ist, was er dazu sagt.
Ja, das Bonum Commune steht über dem privaten Gut des Menschen oder über dem privaten Wohl oder auch ist nicht die Summe eben, das haben wir ja eben schon kurz angedeutet, sondern ist eben das Gemeinwohl so zu verstehen, dass in ihm sämtliche Einzelwohle integriert sind. Also und bei ihm spielen dann auch diese organischen Vorstellungen eine große Rolle. Und auch dann die Frage, dass der Staat hier eine Rechtsordnung zu setzen hat und dann auch eine gewisse Autorität hat, dieses Recht durchzusetzen. Das sind nicht bloß formale Spielregeln bei Thomas von Aquin. Also auch im Sinne der Kirche geht es nicht darum, nur eine Gesellschaft rein formal zu ordnen. Ob einer rechts oder links auf der Straße geht oder ob man bei Grün oder bei Rot über die Ampel gehen kann, also über die Straße gehen kann. Also das ist eine rein formale Spielerei, das interessiert nicht so sehr. Uns würde man interessieren, wie gerecht ist im Sinne einer Gemeinwohlgerechtigkeit eine Gesellschaft. Und wie stark ist ihre Fähigkeit zur Solidarität ausgeprägt? Und das sind Dinge, die auch den Staat ganz gewaltig angehen und die der Staat zwar nicht selber besorgen kann, aber er muss die Voraussetzungen dafür schaffen.
Welche Maßnahmen werden von Seiten des Staates aufgegriffen, um das Gemeinwohl umzusetzen?
Nun, der Staat, nun, egal in welcher Form, ist eine Notwendigkeit für jede Gesellschaft. Man muss sich den Staat nicht nur in dieser modernen Form als Nationalstaat vorstellen. Die Nationalstaaten können sich sogar im Laufe der Zeit auflösen, wie wir das so in Europa ja schon bemerken. Aber es gibt immer eine Notwendigkeit, irgendeine Form der Staatlichkeit zu bewahren, einen Hüter des Gemeinwohls zu haben, einen Partner oder ein Gegenüber zu haben, eine autoritative Instanz zu haben, gegenüber der man auch bestimmte Rechte einklagen kann. Also auch einen Garant zu haben der Rechtsordnung, damit innerhalb dieses Staates nicht bloß diejenigen sich durchsetzen, die die stärkeren Ellenbogen haben, die die größere Macht haben, die die größere Pressure Group darstellen, sondern in der auch die Schwachen und die Armen zum Zuge kommen können, insofern ihnen ja auch nun Rechte zustehen wie jedem anderen auch. Und schon, also um diesen inneren Rechtsfrieden, auch um den sozialen Frieden herzustellen, brauchen wir einen Staat, brauchen wir etwa die Polizei. Es kann nicht jeder sein eigener Polizist sein. Da würde man sagen, hätte man einige sehr starke Naturen, die würden für ihre Sicherheit sorgen und die anderen wären völlig hilflos der Brutalität Einzelner ausgesetzt. Oder auch ein Staat hat doch auch die innere Sicherheit, also nach außen hin zu verteidigen. Es kann doch nicht jeder sein eigenes Militär oder seine eigene Pershing in den Garten stellen und dann die Verteidigung seiner selbst übernehmen. Ja. Das muss doch für die Gemeinschaft, müssen solche Aufgaben geleistet werden von einem Staat, der hier auch die genügende Sicherheit und den gerechten Ausgleich bringen kann. Es gibt also gewaltig große und machtvolle Organisationen, wie den ADAC etwa, Sie kennen das, das sind die Automobilisten. Und das sind dann die vielen Gruppen und Lobbys, nicht wahr, die versuchen Einfluss zu nehmen auf die staatliche Willensbildung. Ja. Und man hat manchmal den Eindruck, dass diejenigen Gruppen, die am lautesten schreien können oder die mit einem Mordsspektakel also ihre Macht ausspielen, öffentlich, durch Demonstrationen, durch politische Manifestationen, aber auch durch die Massenmedien oder die also durch gewaltige Leistung hervortreten und dann auch durch die Möglichkeit der Leistungsverweigerung. Das heißt, nur die Androhung eines Streiks kann unter Umständen den Staat in die Knie zwingen, sodass die Möglichkeit dann eines gerechten, gemeinwohlbezogenen Handelns durch den Staat, der ja für alle da sein soll, nicht mehr so gegeben ist.
Das heißt also, die Gefahr, dass eine Minderheit die Meinungsmachung vorgibt, ist ein Nachteil oder ein Auswuchern des
Demokratie? Sie können auch eine Mehrheit nehmen. Es gibt tyrannische Mehrheiten, die sich gnadenlos über Minderheiten hermachen und sich überhaupt nicht darum kümmern, ob da nun also ungeborene Kinder sind oder kinderreiche Familien sind oder Behinderte da sind, die also glauben, sie könnten nur ihre eigenen Interessen durchsetzen. Das ist keine Frage der Mehrheit oder Minderheit. Also das Recht liegt nicht immer bei der Mehrheit. Das kann genauso gut bei einer Minderheit liegen. Aber umgekehrt kann auch eine Minderheit im Unrecht sein. Wir brauchen also objektive Kriterien über das, was gerecht ist und was ungerecht ist.
Aber wie soll das im Rahmen einer Demokratie, wo es um Mehrheit erst einmal geht, umgesetzt oder praktiziert werden?
Ja gut, das ist dann schon die Frage, inwieweit die Demokratie überhaupt geneigt ist, dem Gemeinwohl zu entsprechen. Ich glaube, unsere Verfassung hat eine ganze Reihe interessanter Sicherungen eingebaut. Dazu gehört die Gewaltenteilung. Wir haben immer doch noch unabhängige Gerichte, die sogar Mehrheitsentscheidungen kassieren kann, über Bord werfen kann. Also das haben wir ja schon oft erlebt, dass eine Regierung irgendwas durchsetzen wollte. Und dann hat sich herausgestellt, das verstößt gegen die Verfassung. Oder da kann eine Mehrheit noch so viel versuchen durchzusetzen, wenn das gegen das Grundgesetz verstößt, wenn hiermit also bestimmte Rechte auch von Minderheiten oder gerade von Minderheiten, das Recht muss die Minderheiten schützen. Das ist die Hauptaufgabe des Rechtes und nicht die Mehrheit, die ohnehin immer die Macht hat oder die Starken, die sowieso sich selber helfen können, sondern darin zeigt sich gerade die Humanität und die Gemeinwohlqualität eines Staates, dass er ein Rechtsstaat ist in einem positiven Sinne, dass er die Menschenrechte beachtet und egal wie mächtig eine Institution ist oder nicht.
Können Sie konkret ein Beispiel dazu nennen?
Ja, oder wenigstens eine Frage stellen. Ich habe ja eben das Beispiel mit der Abtreibung schon genannt. Ja. Also wie viele Single-Interessenvertreter gar kein Interesse daran haben, dass die Familienförderung stärker ausfällt. Nicht? Ja. Das ist klar. Aber Gott sei Dank haben wir ein Verfassungsgericht in diesem Falle gehabt, das den Staat darauf verpflichtet hat, egal ob das Minderheiten oder Mehrheiten sind im Parlament, der Staat ist verpflichtet, hier einen gerechten Familienleistungs- oder Lastenausgleich zu finden. Und das sind, finde ich, solange wir hier noch unabhängige Gerichte haben oder auch noch eine Verwaltung haben, die nicht bloß die auch nicht so korrupt ist, verstehen Sie? Ja. Oder auch noch Abgeordnete haben, die sich ihrem Gewissen verpflichtet fühlen. Das soll es ja auch noch geben, nicht wahr? Es gibt also in der Verfassung die Garantie, die Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich. Das sollte man eigentlich näher hin kritisieren und fordern, dass man nicht einfach so diese Parteisklaverei oder auch die Unterwerfung unter eine Fraktion so weit treibt, dass das Gewissen praktisch nur noch zu einer leeren Formel wird.
Ja, wie kommt es dazu, dass immer mehr die Minderheiten oft gehört werden als, sage ich jetzt, die Mehrheit oder?
Es gibt manche aggressive Minderheiten, die sich sehr stark bemerkbar machen können. Sehen Sie, wie Greenpeace etwa. Ja. Es gibt, also Black Peace gibt es ja nicht. Also eine schwarze, jetzt sagen wir mal, Kirchenlobby in dieser Weise gibt es nicht.
Ja, liegt das an der Mentalität der Mitglieder oder liegt das an dem finanziellen Hintergrund? Was sind da die Gründe dafür?
Nun, also die zeichnen sich durch besonders aggressives, aber auch manchmal sehr originelles Vorgehen aus. Und sie legen sehr oft den Finger auf die Wunde. Sie bezeichnen eigentlich dort Defizite, wo auch welche anzutreffen sind. Mhm. Und außerdem, was die internationalen Aktivitäten betrifft, zeigt ja gerade die Existenz von Greenpeace, die sich ja wie so Weltsheriffs aufführen, wie eine Art Weltpolizisten darum laufen und manchmal mit sehr zweifelhaften Methoden operieren. Aber gerade das zeigt ja, hier besteht ein Defizit. Die Weltordnung ist leider noch nicht so weit fortgeschritten, dass hier eine Art Umweltpolizei unter rechtsstaatlicher Kontrolle, nicht unter der Kontrolle von Greenpeace, die ist ja durch nichts kontrolliert, sondern wir müssten eine Art Weltordnung haben.
Könnte diese Ordnung zum Beispiel übernommen werden von der katholischen Kirche?
Nein.
Aus welchen Gründen?
Nein. Also damit würden Sie die Kirche überfordern. Die Kirche kann ja nicht selber so eine Art staatliche oder Staatsersatzgeschichte sein, sondern die Kirche hat erstmal die Botschaft zu verkünden, ob gelegen oder ungelegen, oder die hat das Reich Gottes zu verkünden. Und damit verbunden natürlich auch eine gewisse Moralität, das ist mal ganz klar. Und gerade was diese moralischen Normen betrifft, die Normen auch, was Gemeinwohl inhaltlich bedeutet, was die Menschenrechte sind. Und dass die Kirche sich selbstverständlich auf die Seite der Schwächeren stellt, sobald sich herausstellt, dass die überhaupt keine, auch gerade als Minderheit, dann sehr oft doch nicht die Kraft haben, sich bemerkbar zu machen in diesem sehr robusten Geschäft. Und darum muss die Kirche manchmal den Anwalt spielen, den Anwalt machen für diese Minderheiten, aber selber als eine Art Staatsersatz aufzutreten. Das, glaube ich, damit würde sie sich auch als Weltkirche übernehmen.
Eine weitere Frage, setzt die Kirche oder realisiert die Kirche das Prinzip des Gemeinwohls in ihrem hierarchischen Aufbau?
Ja, wenn Sie so wollen, kann man ja die Kirche in eine gewisse Analogie, in einer Ähnlichkeit sehen zum Staat. Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland hier eine Spezialität des Staatskirche-Verhältnisses, sehr harmonisch. Also das sind sozusagen die hierarchischen Strukturen von Staat und Kirche. Und die Spitzen, die verstehen sich manchmal ganz gut, sind teilweise auch austauschbar. Manchmal ist es ja so, dass ein Bundespräsident wie ein Bischof redet und ein Bischof wie ein Bundespräsident. Wie der Staat eine Regierung braucht, die das Gemeinwohl durchsetzt, so braucht selbstverständlich die Kirche um ihres kirchlichen Gemeinwohls willen. Auch das Amt, das ist eine Dienstfunktion, um den innerkirchlichen Frieden und die innerkirchliche Einheit herzustellen. Und das nicht nur mit der lokalen Kirche, sondern weil wir eine Weltkirche sind, geht es nun darum, hier sozusagen das Weltgemeinwohl der Kirche darzustellen. Nur ist das innerkirchliche Gemeinwohl natürlich von einer ganz anderen Qualität als die des Staates.
Ja, eine kurze Frage, weil wir vorher auch schon über Gefühle gesprochen haben. Das Gemeinwohl hat also nichts mit Gefühlen zu tun oder mit dem Befinden, dass ich mich wohlfühle in einem Staat oder einer Ordnung, der ich zugehöre.
Ja, ich bin, sagen wir mal, etwas dagegen. Diese Gefühle, die man ja auch sehr leicht manipulieren kann, davon lebten ja vor allem diese Diktatoren. Diese Populisten auch, die also Reklame, die eine Propaganda gemacht haben, sich auch unter objektiv negativen Verhältnissen auch doch noch subjektiv wohlzufühlen. Ich glaube, das ist nicht eine psychologische Frage, wie ich mich gerade fühle, sondern es ist eine ethische Frage, wie die objektiven Bedingungen zu qualifizieren sind.
Das heißt, dass Gewissensfreiheit oder dass als Freiheit als solches praktiziert und gelebt werden kann in einem Staat.
Und dann stellt sich das Glück von ganz alleine ein. Es gibt übrigens auch in der amerikanischen Verfassung the pursuit of happiness. Ne? Aber das ist nicht das Recht, happy zu sein. Das kann der Staat nicht garantieren. Er kann nur Gemeinwohlvorkehrungen treffen, Maßnahmen treffen, also Strukturen, Bedingungen, Rechtsordnungen machen, innerhalb derer die Menschen selber ihr eigenes Glück schaffen sollen. Sie sind selber Schmied ihres Glückes. Und dafür kann man nicht den Staat verantwortlich machen. Ja. Das ist ein Merkmal der totalitären Staaten, dass sie ihren Bürgern Glück versprechen.